Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Gerald Bayroth, guten Morgen. Wir gehen heute ins Theater. Das Hamburger Thalia Theater wird mit dem Thema Unsterblichkeit eine lange Nacht der Weltreligionen. Und darüber spreche ich mit dem Intendanten des Thalia Theaters, mit Joachim Lux, und über die Gemeinsamkeiten von Theater und Religion. Und wir sprechen über Kardinal Marx und das Münchner Missbrauchsgutachten. Der Kardinal betont zum wiederholten Mal, wie erschüttert er sei. Aber zurücktreten will er nicht. Darüber reden wir in einem zweiten Gespräch. Über das, was nach dem Tod ist oder nach dem Tod nicht ist, weiß man gesichert ziemlich wenig. Und dafür, dass man so wenig weiß, sagen die Religionen aber sehr viel über das Leben nach dem Tod. Manche sprechen von leiblicher Auferstehung, manche sprechen vom Weiterleben der Seele, andere sprechen vom Nirvana. Im Hamburger Thalia Theater gibt es am Sonntag, dem 6. Februar, eine lange Nacht der Weltreligionen mit dem Thema Unsterblichkeit und dem Leben nach dem Tod. Da kooperiert das Thalia Theater mit dem Deutschlandfunk. Und ich bin jetzt am Telefon verbunden mit dem Intendanten des Thalia Theaters, mit Joachim Lux. Guten Morgen, Herr Lux.
Guten Morgen.
Herr Lux, was reizt einen Theatermacher wie Sie am Thema Unsterblichkeit und Leben nach dem Tod?
Naja, darüber können wir eine Sondersendung machen. interessant ist letztendlich, mit welcher unglaublichen Fantasie die Menschen, seitdem sie sich als Menschen betrachten, sich mit dieser Frage befassen. In allen Kulturen der Welt ist offenbar der Gedanke, dass mit dem Tod alles vorbei sein sollte, keiner, mit dem man sich gerne weiter beschäftigt, sondern die Menschheit bietet alle Fantasie, auch künstlerische und religiöse Fantasie, auf, Vorstellungen zu entwickeln, warum genau nicht mit dem Tod alles zu Ende ist.
Sie haben gerade gesagt, solange Sie sich als Menschen betrachten, das heißt, das Leben, die Vorstellung nach dem Tod, die zeichnet uns fundamental aus als Menschen?
Offenbar. Also ich hätte früher immer gesagt, mich beschäftigt diese Frage ehrlich gesagt schon seit meiner Jugend, ich hätte früher immer gesagt, der Mensch ist das einzige Lebewesen von Milliarden und Abermilliarden von Lebewesen auf dem ganzen Globus, der ein Bewusstsein von seinem eigenen Tod hat. Mittlerweile gibt es da ja auch Infragestellungen. Also es gibt ja auch die Überlegung, ob nicht Elefanten zum Beispiel, Schimpansen und Gorillas nicht doch auch Ähnliches hätten. Das weiß man nicht genau, aber auf jeden Fall feststeht, ist, dass die Menschheit tatsächlich ein Bewusstsein davon hat, dass sie endlich ist, dass sie sterben muss.
Jetzt wird dran gearbeitet, dass das nicht mehr so ist. Man kann nicht genau sagen, ist das jetzt Science Fiction oder ist das tatsächlich so? Es gibt Menschen, die sich einfrieren lassen. Es gibt Menschen, die es für eine Realität, für eine denkbare Realität halten, dass man leben kann, ohne zu sterben. Welche Gefühle kriegen Sie, wenn Sie sowas hören?
Ja, keine guten. Also das ist eine hochinteressante Aporie. Auf der einen Seite können wir uns nicht vorstellen, dass mit dem Tod alles vorbei ist. Die andere Vorstellung allerdings, dass jeder von uns vielleicht 2340 Jahre alt wird, ist ein noch größeres Grauen, weil das wäre ja damit verbunden, dass ich jegliche Entscheidung, die ich treffe, jederzeit in meinem tausende Jahre langen Leben wieder revidieren könnte. Also ich könnte 500 Ehen führen, 1000 Kinder in die Welt setzen und so weiter und so weiter. Also es würde die Zeit, der Faktor Zeit, dass es ihn gibt, gibt unseren Entscheidungen, die wir täglich treffen, eine Bedeutung. Wenn es diesen Faktor Zeit nicht gäbe, dann kann ich alles revidieren und der Augenblick hätte keinerlei Bedeutung.
Sie haben vorhin gesagt, Sie beschäftigen sich seit Ihrer Jugend mit dem Thema Unsterblichkeit, Leben nach dem Tod. Glauben Sie denn dran?
Ganz schwierig, ganz schwierig. Also ich kann mir tatsächlich weder vorstellen, dass es nach dem Tod noch etwas gibt, noch kann ich mir vorstellen, dass es nach dem Tod nichts gibt. Ich habe mich mal beschäftigt mit mit einer Landschaft in Europa, das ist in Bulgarien, die Rhodopen. Und dort leben über 100-Jährige, und da hat eine Ethnologin Gespräche mit diesen über 100-Jährigen geführt, die sozusagen bereits seit 30 Jahren im Nebel leben. Das heißt, sie sind taub und blind und kriegen die Gegenwart des Irdischen nicht mehr mit, die aber gleichzeitig den Blick in die Sterne richten und dort mit ihren Verstorbenen sprechen. Das ist auch vielleicht eine Form von Unsterblichkeit.
Wir sprechen über das Thema Unsterblichkeit. Gleichzeitig sind Sie Theatermacher. Das ist nun eine Kunst, die ganz im Moment passiert. Guckt man vom Theater kommt auf die Religion, die Unsterblichkeit mit Skepsis, weil das, was Sie machen, immer nur jetzt und jetzt und jetzt passiert?
Ja, das Theater ist auf jeden Fall die vergänglichste Kunstform von allen, weil jede Musik, jedes Bild hat Bestand über das eigene Leben hinaus. Das hat Theater nicht. Auf der anderen Seite stammt das Theater ja aus dem Ritus und ist dann thematisch zumindest beschäftigt es sich mit der Sterblichkeit oder Unsterblichkeit. Es ist ja so, dass im Grunde genommen, das ist auch eine ganz interessante Geschichte, dass die Gattung der Tragödie ist ja eine, die den Tod auf der Bühne darstellt und durch den kathartischen Moment, den sie dann im Zuschauer auslöst, gewissermaßen den Tod überwindet. Also hat die Tragödie als Gattung hat gewissermaßen eine transzendente Funktion, so ähnlich wie religiöse Rituale, während die Komödie, der man eigentlich den Optimismus zutraut, eigentlich ein absolut gegenwartsverhaftetes und wenn man so will, dann atheistisches, nihilistisches Moment hat. Also ist es genau umgekehrt, als man denkt.
Und Sie sprechen Katharsis an, Reinigung, auch ein Wort, was aus dem Ritus kommt, was natürlich die europäische Theatergeschichte sehr beschäftigt hat, aber ursprünglich meines Wissens aus dem griechischen Mysterienkult, dass man da gereinigt wird, oft auch mit im Dionysos-Kult, oft mit martialischen Ritualen, dass man mit Blut übergossen wird oder dergleichen.
Ja, genau. Also und aus diesen uralten Kulten ist irgendwann das Theater entstanden. Es ist, wenn man so will, ein nicht religiöser Bastard des ursprünglich religiösen Kultes.
Und wie viel haben Sie mit religiösen Ritualen gemein? Ich meine, religiöse Rituale finden ja auch immer nur im Moment statt. Obwohl es Bücher gibt, wo die Texte drinstehen und so, der Gottesdienst findet immer nur im Moment statt. Die Prozession findet immer nur im Moment statt. Das Tragen der Torahrolle immer nur im Moment.
Ja, wenn man auf das Theater mit dem Blick der Kenntnis des Religiösen, also die Religion ist ja, so muss man das vielleicht sagen, eigentlich eine Zivilisationstechnik. Man versucht sich über die Religion zu erklären, wo kommen wir her, wo gehen wir hin. Man versucht sich moralische Gesetze, gute wie schlechte Gesetze, zu geben, um in der Welt zurechtzukommen, in einer Welt, in der es keinen Staat gibt, sondern nur Stämme. Also so ist das ja alles mal entstanden. Das heißt, diese Zivilisationstechnik ist quasi eine anthropologische Konstante. Und im Theater mit seinem Vorhang, mit seinen Gerüchen, mit seinem Licht, mit seiner Sprache lebt das auf irgendeine verborgene Weise, glaube ich, bis heute fort.
Sie sagen, reden von der Zivilisationstechnik der Religion. Nun ist das, was man im Moment in der katholischen Kirche erlebt, so, dass man manchmal daran zweifeln möchte, ob Religion wirklich eine Zivilisationstechnik ist. Wie blicken Sie auf diese Missbrauchsskandale als Theatermacher? Wo würden Sie das verorten zwischen Tragödie, Groteske, vielleicht Seifenoper?
Ja, es ist eine Tragödie für die Betroffenen und es ist eine Operette der herrschenden Kostümträger, also des Klerus. Es ist das absolute Grauen. Ich habe für mich persönlich auch Konsequenzen daraus gezogen, weil ich mit dieser Art von institutionell gestützten und geschützten Verbrechen wirklich nichts zu tun haben möchte.
Joachim Lux, der Intendant des Hamburger Thalia Theaters. Dort gibt es am Sonntag, den 6. Februar, eine lange Nacht der Weltreligionen. Herr Lux, vielen Dank.
Gerne.
Kardinal Marx ist erschüttert, hat er gestern gesagt bei einer Pressekonferenz. Es ging um seine Reaktion auf ein Gutachten, das ihm Mitverantwortung am Umgang mit dem Missbrauch zuspricht. Erschüttert hat sich Kardinal Marx schon häufiger geäußert. Zurücktreten will er im Moment aber nicht. Ein Journalist fragt ihn gestern, was denn die Erschütterungsbekundungen nun konkret zu bedeuten haben. Und in seiner Antwort wird Kardinal Marx so ziemlich alles, nur nicht konkret. Matthias Drobinski hat jahrelang den Umgang von Reinhard Marx mit dem Thema Missbrauch beobachtet, überhaupt den Umgang der katholischen Kirche mit dem Thema Missbrauch. Matthias Drobinski hat lange bei der Süddeutschen Zeitung gearbeitet, ist jetzt Redakteur der Zeitschrift Publikforum. Morgen, Herr Drobinski.
Hallo, guten Morgen.
Herr Drobinski, wenn wir auf diese gestrige Pressekonferenz blicken, kann man sagen, außer Spesen nichts gewesen?
Ja, ich glaube, er hat schon das Notwendige in dem Sinn gesagt, dass er gesagt hat, ich trage Verantwortung. Also da unterscheidet er sich von Papst Benedikt, der in seiner Stellungnahme ja letztlich gesagt hat, irgendwie alles, was ihr mir nicht nachweisen könnt, war auch nicht. Bis dahin, dass er Dinge einfach falsch dargestellt hat. Er ist anders als Kardinal Wölki, der in Köln auch alles tut, um wieder ins Amt zu kommen. Also in diesem Sinne, glaube ich, gibt es da schon auch den Versuch und den Wunsch einer Verantwortungsübernahme. Und trotzdem war ich am Ende enttäuscht. Das kann ich nicht verhehlen.
Worin lag diese Enttäuschung?
Ja, das, was Sie in der Anmoderation schon gesagt haben, je konkreter die Journalistinnen und Journalisten fragen, desto unkonkreter wurden die Antworten. Und zwar, also wo man ja sieht, wo die Grenzen auch dieser Erschütterung und dieser Reue sind, die sind, glaube ich, da. Ich kenne ihn ja aus vielen Gesprächen, Sie haben es gesagt, also da merke ich schon, da gibt es eine Veränderung. Aber wie weit ist die? Und das wurde in dieser Pressekonferenz schon klar, zum Beispiel als nach der Rolle von Papst Benedikt gefragt wurde, wie bewerten Sie das dann? Da sagte er, naja, da muss ich erst mal lesen. Also, Entschuldigung, es ist jetzt eine Woche her und man kann das lesen und natürlich hat er da eine Meinung zu. Oder auch zu der Frage, als 2010 der Missbrauchsskandal losging, ging es ja um einen Priester, der immer wieder versetzt wurde, der in allen Gemeinden auch Missbrauchstaten beging und in die Benedikt involviert war, zumindest da, als der geholt wurde. Da ging es dann um die Frage, inwieweit haben nicht 2010 der General-WKB und auch Reinhard Marx auch den Papst schützen wollen, indem sie gesagt haben, irgendwie wir arbeiten intern in unserem Bistum alles auf, aber an den Papst lassen wir nichts kommen. Auch diese Fragen, die hat er im Grunde vermieden. Also da wollte er nicht zu reden.
Das ist ja ein interessanter Punkt. Er hat in der Tat gegen Benedikt sehr wenig gesagt und man wisse nicht so recht, ob das Gutachten recht hat und oder ob Benedikt recht hat und er könne nicht so schnell lesen. Ist das sehr katholisch, dass man gegen einen Ex-Papst nichts sagt?
Ja, also letztlich kommt ja da genau, also sozusagen genau dieses Dilemma, diese Gefangenschaft, in der Marx, glaube ich, noch auch immer noch steckt, raus. Also auf der einen Seite ja, er will was machen, auf der anderen Seite, wenn es dann letztlich um den notwendigen Bruch, auch mit seinem Förderer, auch mit dem Mann, den er auch mal verehrt hat, geht, da scheut er sich. Da ist er letztlich klerikal. Nein, das kann ich nicht. Da bin ich an mein Versprechen, vielleicht auch an meine Lebensentscheidung gebunden. Also anders kann ich mir das ja kaum erklären, dass er das Offensichtliche nicht sagt. Das ist ja offensichtlich, dieser Papst hat schlecht beraten durch seine Anwälte, was Falsches gesagt. Er geht in eine Haltung raus, die ich nicht christlich finde. Also letztlich christlich heißt ja, ich erforsche mein Gewissen, was habe ich denn gemacht? Nicht irgendwie, ich schicke eine juristisch saubere Verteidigungsschrift hin. Dann darf man sich nicht wundern, dass die Leute denken, guck mal an, die haben ja doch Dreck am Stecken, wenn sie sich verteidigen, wie im Grunde ein Straftäter vor Gericht. Von einer Kirche erwarte ich was anderes und Marx weiß das. Aber warum scheut er das? Also da stand ich auch ratlos davor, das stimmt.
Häufiger kam gestern das Thema Rücktritt auf den Tisch, ein möglicher eigener Rücktritt von Kardinal Marx. Den hatte er auch mal angeboten, der Papst hat abgelehnt, also Franziskus jetzt. Jetzt will Kardinal Marx kein erneutes Gesuch einreichen. Und Christiane Florin, Religionsredakteurin hier beim Deutschlandfunk, hat ihn auch gestern nach seinen wechselnden Wünschen gefragt, Rücktritt oder nicht.
Nach der Präsentation der MHG-Studie im September 2018 hatte ich sie gefragt, ob unter den versammelten Bischöfen einer oder zwei dabei ist, der sagt, ich habe so viel persönliche Schuld auf mich geladen, dass ich die Verantwortung des Amtes nicht mehr wahrnehmen kann. Sie haben damals auf diese lange Frage mit 4 Buchstaben geantwortet mit Nein. Jetzt meine Frage heute, warum haben Sie damals Nein gesagt? Und gibt es einen Unterschied zwischen dem Nein von 2018 und Ihrem Nein, so verstehe ich jetzt Ihre Erklärung heute, und Ihrem Nein von heute?
Das Nein damals war einfach die Wahrheit. Ich war, das gebe ich hier auch zu, auf diese Frage nicht gut vorbereitet und war etwas überrascht, obwohl ich nicht hätte überrascht sein müssen. Das gebe ich auch zu im Nachhinein. Denn wir haben ja das Gutachten nicht wie bei diesem Gutachten vorher gekannt, beziehungsweise wurde es ja kurz vorher vorgestellt und dann sind wir in die Pressekonferenz gegangen. Insofern hätte ich darauf vorbereitet sein können. Aber natürlich haben die Bischöfe, das war mir klar, jetzt noch nicht ihre persönliche Situation gesehen. Das Gutachten damals war ja allgemein nicht auf ein Bistum bezogen, nicht konkretisiert und insofern hat es eben auch keiner getan. Anders ist die Situation danach. Das heißt, ich habe das ja auch öffentlich gemacht, Frau Florin, dass das in mir gearbeitet hat. Das können Sie glauben oder nicht, das ist ja eine andere Frage. Aber ich sage es einmal so, wie ich es gesagt habe, öffentlich. Und deswegen auch im Blick auf das gesamte Feld, nicht nur auf ein Gutachten hin, auch nicht wegen eines Gutachtens, habe ich mich schuldig empfunden und auch verantwortlich. Ich bin 25 Jahre Bischof. Ich habe auch an einem klerikalen System mitgewirkt. Ich bin doch Teil des Systems. Wer soll das denn bezweifeln? Ich habe doch nicht auf dem Mond gewohnt in den letzten 25 Jahren oder 26 Jahren. Also muss ich meinen Anteil sehen. Und dann habe ich das, ohne dass ich jedenfalls habe es nicht so empfunden, ein Druck auf mich ausgeübt wurde, im Frühjahr meinen Amtsverzicht gegeben. Ich habe das begründet, weil ich der Meinung war, dass das ein Zeichen sein könnte, auch für persönliche Verantwortung, aber auch institutionelle Verantwortung. Aber nicht unter dem Druck von irgendjemandem, sondern weil ich sehe, was passiert ist. Jetzt ist eine andere Situation wieder. Das kann man nicht vergleichen. Jetzt habe ich, der Papst hat gesagt, mach weiter. Und mir käme es jetzt vor, ich habe ja gesagt, das ist vielleicht nicht das letzte Wort. Ich habe, glaube ich, deutlich gemacht, ich klebe nicht an meinem Posten. Aber jetzt käme es mir vor zu sagen, jetzt geht er einfach aus dem Feld und macht sich vom Acker. Das wäre jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Das ist der Unterschied. Aber die innere Bereitschaft, das Amt zu geben, die innere Freiheit, die habe ich.
Kardinal Reinhard Marx bei seiner gestrigen Pressekonferenz. Ich bin im Gespräch mit Matthias Drobinski von der Zeitschrift Publikforum. Herr Drobinski, besonders ist mir in dem, was Marx da gesagt hat, der Satz hängen geblieben: Ich bin doch Teil des Systems. Bleibt jetzt von der Schuldfrage nur Systemtheorie übrig?
Ja, also das ist ja, war ja genau die Überraschung, die diese Frage auslöste. Denn die Frage heißt eigentlich, was hat das mit mir zu tun? Die hat sich damals, Christiane Florin, als sie das, die stellte, kein Bischof gestellt. Also das merkt man natürlich schon. Und ja, Marx sieht, er ist Teil dieses Systems gewesen, sagt er. Er ist es natürlich auch heute noch, muss man sagen. Und der Bruch mit diesem System, der ist natürlich sehr schwer. Das merkt man ja auch an dieser ambivalenten Antwort, die er gegeben hat. Auf der einen Seite die Einsicht, das Angebot seines Rücktritts, das ja auch heißt, wo er gesagt hat, die Kirche ist an einem toten Punkt angekommen. Also sozusagen dramatischer kann man ja die Krise gar nicht formulieren. Dann aber doch das Gefühl, naja, wenn der Papst jetzt sagt, mach weiter, dann mache ich halt weiter. Also sozusagen diese Ambivalenz, dieses in ihm selber Streitende zwischen theoretische Einsicht und die Frage, was folgt daraus? Also vielleicht ist das auch ein Symbol für die Kirchenführung im Augenblick und weshalb so viele Leute auch gehen. Sie merken, das reicht nicht. Also da passiert was, aber es reicht noch nicht. Also das ist, glaube ich, das, was aus dieser Antwort ganz gut rauskommt.
Und er sagt, er will jetzt nicht zurücktreten, fühlt sich an wie davonstehlen. Gleichzeitig würde er nicht am Amt kleben. Klebt er wirklich nicht am Amt?
Ich glaube, es macht ihm schon Spaß, auch zu gestalten. Er ist ja ein Macher, er ist ja jemand, der auch gerne Dinge tut. Selbst in der Reue, habe ich mal gesagt, irgendwie lässt er sich von keinem was vormachen. Also er möchte da auch immer der erste Beste sein. Man kann natürlich auch andersrum sagen, was wäre, wenn er zurückträte. Also dann käme halt ein anderer. Es wäre sicher der synodale Weg, also der Versuch der katholischen Kirche, auch über Reformen diskutieren, geschwächt. Den hat er ja mit angestoßen. Also das wären schon Dinge, die vielleicht auch ohne ihn nicht so gut liefen. Das ist natürlich das, was man immer auch auf der anderen Seite sehen muss. Diese Kirche braucht ja einen dramatischen Wandel. Sie kann nicht so bleiben, wenn sie weiter existieren will. Und da, glaube ich, sieht er sich auch, jetzt wenn man es positiv sagt, in der Verantwortung, das weiterzumachen. Da würde ich sagen, dann nutze auch diese Freiheit, die ein abgelehntes Rücktrittsangebot ja auch durchaus geben kann.
Vom synodalen Weg hat er gestern auch viel gesprochen. Das ist ja ein Diskussionsformat, wo einerseits zentrale Knackpunkte verhandelt werden, Dinge, die im Moment im Katholizismus strittig sind, beispielsweise die Rolle der Frauen. Andererseits ist es ein Format, was faktisch ziemlich überhaupt keine Macht hat. Ist das jetzt ein Zufall, dass das jetzt gerade auf den Tisch kommt?
Nein, es ist natürlich der Versuch, auf diese MHG-Studie, die er erwähnt hat, also die Studie, die 2018 der Kirche auch aufgezeigt hat, dass sie auch ein systemisches Versagen hat. Also dass es sozusagen nicht Einzeltäter gibt, die schlimme Dinge tun, sondern dass es Strukturen in der Kirche, auch in ihrer Theologie, auch in dem, auf was sie stolz ist, gibt, die Missbrauch und seine Vertuschung auch begünstigen. Also das ist, glaube ich, der Ausgangspunkt, immerhin das Erschrecken darüber, dass man das mal gesagt bekommt und dann der Versuch, das zu verändern.
Systemisches Versagen habe ich gestern auch irgendwie häufig gehört und ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, es wird verwendet, oder auch institutionelles Versagen, es wird ein bisschen verwendet, wie ich bin es persönlich nicht gewesen, aber wenn jemand einer Institution vorsteht und deren Chef ist, dann ist es doch eigentlich auch seine Verantwortung. Ich hatte den Eindruck, das sieht er nicht so ganz. Wie sehen Sie es?
Ja, also es braucht ja beides. Es braucht natürlich den Blick dafür, also was ist sozusagen an dem, auf was wir stolz sind. Das hat der Bischof Heiner Wilmer, der Hildesheimer Bischof, mal gesagt, das geht in unser eigenes Gebälk. Also im Grunde stellt der Missbrauch schon Dinge in Frage, wie die zölibatäre Lebensweise, wie redet die katholische Kirche von Sexualität, wie kommt es, dass sie in ihrer Führungsspitze letztlich doch weitgehend ein Männerclub ist, der sich auch selber stützt. Also das ist mit System gemeint. Aber Sie haben natürlich recht, die Gefahr dabei ist, wenn man auf ein abstraktes System schimpft, sag ich mal jetzt, dann neigt man auch schnell dazu zu sagen, naja, ich bin ja auch irgendwie Opfer der Umstände. Und das darf man natürlich nicht sagen. Und da schwankt Marx auch so ein bisschen. Also sein Generalvikar Beer hat in der Zeit ein Interview gegeben, wo er nochmal radikaler sagt, ja, natürlich frage ich mich, warum ich Priester geworden bin. Also das ist ja die Tiefe des Risses. Es steht eine Lebensentscheidung zur Debatte, die viele dieser Bischöfe auch getroffen haben.
Haben Sie
da dann
denn
zu sagen, das ist schon eine Herausforderung.
Ich würde Sie gerne noch, wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit, aber ich würde Sie gerne noch fragen, haben Sie jetzt wirklich verstanden, was konkret Kardinal Marx leid tut?
Nein. Also tatsächlich kann man es so einfach sagen. Also ja, ich glaube, ihm tut vieles leid, aber es blieb in dieser Pressekonferenz zumindest in diesem Schwankenden. Und er hat nicht gesagt, zum Beispiel konkret, dass wir damals Benedikt gedeckt haben, alles drauf gesetzt haben, das tut mir leid. Oder er hat einen Fall genannt, er hat gesagt, in einem Fall haben wir zu spät gemeldet, das tut mir leid. Aber auch da hätte er schon ein bisschen konkreter werden können.
Erschütterung, aber keine personellen Konsequenzen. Darüber habe ich mich mit Matthias Drobinski unterhalten, Redakteur bei der Zeitschrift Publikforum. Herr Drobinski, vielen herzlichen Dank.
Ja, herzlichen Dank Ihnen.
Wie erleben Kinder und Jugendliche ihren Alltag? Wie geht es ihnen nach 2 Jahren Pandemie? Um diese Fragen geht es gleich nach den Nachrichten in der Lebenszeit bei meiner Kollegin Petra Enzmenger. Das war's bei Tag für Tag, den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Ich bin Gerald Bayroth. Bis bald.
Hier an dieser Stelle war's das in Sachen Religion, aber es gibt natürlich noch mehr, etwa in unserem Feature aus Religion und Gesellschaft am Mittwoch um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Und Sie finden Themen aus der Welt der Religionen auch im Deutschlandfunk Kultur. Jeden Sonntagmittag zwischen 14 und 15 Uhr.
Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Relativ zeitig nach der ersten OP habe ich die Kraft gehabt, mein Leben in Gottes Hand zu legen.
Manche fühlen sich von einem Glauben gehalten, andere davon eingeengt.
Oft wird mit diesem Satz, Gott hat mir gesagt, irgendein Machtanspruch verbunden oder eine Aussage, meistens mit einer sehr engen Moralität verknüpft.
Was macht Religion mit Menschen und was machen Menschen aus Religion?
Er hat das Gefühl, dass er mit etwas Essentiellerem in Kontakt kommt, mit etwas Tieferem in ihm, was vielleicht schon lange darauf wartete, mal auch zum Zuge zu kommen.
Es wird hier nichts irgendwie unter den Teppich gekehrt. Papa ist Moslem, Mama ist Jüdin, Punkt.
Ich glaube, im Reich Gottes gibt es sowas wie eine Narrenfreiheit für Arme. Man wird freier.
Reportagen und Gespräche aus der Welt der Religionen. Sonntag, 14.05 Uhr im Deutschlandfunk Kultur. Und jederzeit in der DLF-Audiothek.